Deutschlandfunk. Hintergrund.
Inder, ja, Palästinenser, nein. Israel holt ausländische Billiglöhner. Von Sophie von der Tann und Annette Kammerer.
Beide sind mit so viel Hoffnung aufgebrochen,
sagt Rose Maxwell und ringt dabei um Worte.
Niemand von uns hätte gedacht, dass es so enden würde. Wir dachten, alle unsere Probleme würden gelöst. Wir würden unsere Schulden abbezahlen und in Frieden leben können. Das haben wir alle gedacht.
Rose Maxwells Söhne verlassen vergangenes Jahr im Dezember ihre Heimat Indien. Sie wollen tausende Kilometer entfernt in Israel arbeiten, einem Land, das da schon mitten im Gaza-Krieg steckt, auf das fast täglich Raketen niederregnen. Seit dem Angriff der Hamas wirbt Israel in Indien gezielt Arbeitskräfte an. Ein entsprechendes Abkommen wurde im vergangenen Jahr unterzeichnet. Einer der Söhne von Rose Maxwell findet Arbeit auf einer Mandelfarm. In Videotelefonaten erzählt er seiner Familie zu Hause in Indien von seinem neuen Leben. Von ausländischen Arbeitskräften wie ihm selbst, die ihr Glück in Israel versuchen. Von der Arbeit, aber auch von den Raketen, die aus dem Libanon Richtung Israel fliegen.
Wir haben hier immer wieder von Raketenangriffen gehört. Ich habe meinen Sohn gefragt, kannst du nicht irgendwo anders arbeiten? Er meinte nur, Mama, hab keine Angst. Alles ist gut, Mama. Hier sind überall Soldaten. Wir sind hier sicher. Alle Raketen werden abgefangen.
Doch das Feld, auf dem Nibin arbeitet, ist nah an der Grenze zum Libanon. Schutz vor Raketen gibt es hier kaum.
Obwohl das ein Kriegsgebiet war, gab es dort keine Schutzbunker. Immer wenn es einen Luftalarm gab, sind sie zurück ins Haus gerannt. Sie sind einfach immer wieder ins Haus gerannt.
Anfang März schießt die Hisbollah eine Rakete aus dem Libanon Richtung Israel. Vorbei am Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem des Landes. Die Rakete schlägt auf dem Feld ein, auf dem Rose Maxwells Sohn Nibin arbeitet und gerade einen Mandelbaum beschneidet.
Mein Mann hat meine Hand genommen und mich ins Schlafzimmer geführt. Es ist etwas Schlimmes passiert, hat er gesagt. Eine Rakete ist dort eingeschlagen, wo unser Sohn ist.
Die Familie ruft aus Indien immer und immer wieder auf Nibins israelischer Nummer an. Niemand geht ran. Sofort macht sich auch sein Bruder, der in Israel eine Arbeit an einem anderen Ort gefunden hatte, auf die Suche. Auf dem Feld, in Krankenhäusern.
Erst habe ich es gar nicht geglaubt. Ich dachte, vielleicht ist er nur verletzt. Erst als am nächsten Tag Medien vor unserem Haus auftauchten, wusste ich, mein Sohn ist gestorben.
Dessen Bruder Nivin, der fast den gleichen Namen trägt, fliegt mit dem Sarg zurück nach Indien. Nibin wird auf dem örtlichen Friedhof in Kerala beigesetzt. Die Maxwells sind christlich. Ein braunes Kreuz schmückt sein Grab. In der Mitte ist ein kleines Foto von Nibin eingefasst.
Wir hatten so viele Hoffnungen, so viele Ziele, die wir miteinander als Familie geteilt haben. Jetzt erwarte ich nichts mehr vom Leben. Egal, ob etwas Gutes oder etwas Schlechtes passiert. Ich versuche, alles zu nehmen, wie es kommt.
Tausende Kilometer entfernt, auf einer Plantage im Zentrum von Israel. In Reih und Glied steht hier ein Obstbaum neben dem anderen.
Das sind Grapefruit, die nicht gepflückt wurden. Na, weil uns hier Arbeiter fehlen.
Eres Ilan ist Vorsitzender des Landwirtschaftsverbandes in Emek Shefer, einer Region in Zentralisrael. Auf den Plantagen hier haben vor allem Palästinenser aus dem benachbarten Westjordanland gearbeitet. Doch sie dürfen seit dem Angriff der Hamas nicht mehr nach Israel kommen, wegen Sicherheitsbedenken. Israel fehlen seitdem schätzungsweise mehr als 150.000 Arbeiter aus dem Westjordanland und Gaza. Wie viele es genau waren, ist schwer zu sagen, weil einige auch ohne Arbeitsgenehmigungen illegal in Israel gearbeitet haben. Und die Zahl der palästinensischen Arbeiter in israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht klar erfasst wird.
Es ist verheerend. Die Palästinenser waren sehr gute Arbeiter, sehr schnell und sehr erfahren. Und sie hatten ein gutes Verhältnis zu ihren Arbeitgebern. Wenn wir sie zurückbringen könnten, wäre das gut für alle Seiten. Denn das wäre auch gut für die palästinensische Wirtschaft. Sie brauchen ja auch Wohlstand, müssen Geld verdienen und leben können.
Auch auf den Baustellen fehlen die palästinensischen Arbeiter aus dem Westjordanland, sagt Erez Ilan.
Das sorgt für einen langfristigen Schaden, weil jede Verzögerung auf den Baustellen bedeutet, dass die Wohnungspreise steigen. Und das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Denn die Nachfrage bleibt gleich und wir versuchen, das irgendwie aufzufangen. Im Moment vor allem durch mehr Importe. Aber die Importe kosten mehr. Und dann wird es für die Konsumenten teurer.
Außerdem versucht man, mehr Israelis für die Arbeit zu gewinnen und Arbeiter im Ausland anzuwerben. Aber das dauert, erklärt Erez Ilan.
Definitiv waren die palästinensischen Arbeitnehmer viel schneller und flexibler als die ausländischen. Sie wohnen hier in der Nähe und es ist einfach was anderes, wenn du abends zu deiner Familie zurückkehrst, dein Essen isst, in deinem Bett schläfst und dann morgens zur Arbeit kommst. Das ist ein anderes Szenario.
Doch es war kein einfacher Arbeitsweg, auch vor dem Krieg nicht. Die Arbeiter mussten oft lange an Checkpoints warten, um vom Westjordanland nach Israel zu kommen. Arbeitswege von 4 Stunden waren nicht ungewöhnlich. In vielerlei Hinsicht ein problematisches System, sagt Asiya Ladijinskaya von der israelischen NGO Kavla Oved, die sich für Arbeiterrechte einsetzt.
Das ist ein System von kollektiver Bestrafung, das wir gerade sehen. Israel macht das immer wieder. Bei fast jedem Krieg oder Militäroperation wurden palästinensische Arbeiter nach Hause geschickt. Gab es beispielsweise eine Welle von terroristischen Anschlägen, wurden die Baustellen stillgelegt und die palästinensischen Arbeiter nach Hause geschickt. Man wartet dann darauf, dass sich die öffentliche Meinung entspannt und danach dürfen dann die Arbeiter wiederkommen.
Doch dieses Mal dauert das, was Asiya Ladijinskaya als Kollektivstrafe bezeichnet, länger als je zuvor. Mit dem Lohn, der in Israel deutlich höher ist als im Westjordanland, haben die palästinensischen Arbeiter oft ganze Familien ernährt.
Es ist eine große Tragödie. Menschen, die Schulden bei der Bank aufgenommen haben, verlieren jetzt ihre Autos oder ihre Häuser, weil sie die Schulden nicht abbezahlen können. Unser Team im Westjordanland berichtet sogar, dass die Menschen ihnen dort ihren Schmuck, Möbel oder Arbeitsausrüstung zum Kauf anbieten, weil sie das Geld so dringend brauchen, um irgendwie bis zum nächsten Monat über die Runden zu kommen.
Wann die palästinensischen Arbeiter wieder vom Westjordanland nach Israel kommen können, ist vollkommen ungewiss. Währenddessen sucht der Staat im Ausland nach Ersatz, so in Indien. Ende Januar im Bundesstaat Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten Teil des riesigen Landes. Hunderte Männer drängen sich in eine Halle, vor den Türen bilden sich Schlangen. Fast alle Männer tragen Mützen und dicke Jacken. Uttar Pradesh rekrutiert als erster Bundesstaat in Indien indische Arbeiter für Israel. Die Lokalregierung erfüllt damit ein neues Abkommen, das Israel und Indien im November vergangenen Jahres unterschrieben hatten. Der Angriff der Hamas auf Israel ist da noch nicht einmal einen Monat her. Das Abkommen stößt schnell auf heftige Kritik in Indien. Denn Indien helfe Israel dabei, den palästinensischen Arbeitern die Lebensgrundlage zu rauben, meint Usman Javid. Er ist für die Nichtregierungsorganisation Fair Square beratend tätig.
Es ist ziemlich abscheulich, dass der indische Staat diesen Zeitpunkt nutzt und Palästinenser ersetzt, nur weil er zu Hause nicht genug Arbeitsplätze für seine Bevölkerung schaffen kann. Seit unserer Unabhängigkeit war Indien eigentlich immer auf der Seite der Palästinenser. Und jetzt all das über Bord zu werfen und auch die Sicherheit der eigenen Arbeiter dort über Bord zu werfen, nur um an ein paar tausend Jobs zu kommen, halte ich für ziemlich verwerflich.
Es ist ein außenpolitischer Kurswechsel, der sich in Indien schon seit längerem angedeutet hat, wie Tapan Sen, Generalsekretär des indischen Gewerkschaftsverbands SITU, erzählt.
Die derzeitige Regierung arbeitet mit einer anderen Agenda. Die frühere indische Regierung unterhielt keine Handelsbeziehungen zu Israel. Später wurden Beziehungen aufgebaut. Und bis heute ist Indien einer der größten Abnehmer von Waffen und Überwachungssystemen, die von Israel hergestellt werden.
Being produced by Israel. Einen, Zitat, moralisch verwerflichen Doppelstandard, nennt Tapan Sen das. Zum einen schicke Indien seine Arbeiter bereitwillig nach Israel. Zum anderen schütze es seine Leute vor Ort nicht ausreichend. Doch warum gehen Menschen aus Indien dann überhaupt nach Israel, wenn es dort doch so gefährlich ist? Die kurze Antwort lautet, es geht ums Geld. Die lange Antwort ist komplizierter. Obwohl Indien heute so stark und schnell wie kein anderes Land der Erde wächst, ist es keine Erfolgsgeschichte der breiten Masse, wie Usman Javid von der Nichtregierungsorganisation Fair Square erklärt.
Many commentators and business economists have termed it as jobless growth.
Viele nennen das hier sogar jobless growth, also Wachstum ohne Arbeitsplätze. Es sind also nicht so viele neue Arbeitsplätze entstanden, wie man sich das in einer so stark wachsenden Wirtschaft eigentlich vorstellen würde. Es wächst also nicht so, wie es im Interesse von, sagen wir mal, 85% der Bevölkerung wäre, die auf Lohnarbeit angewiesen sind.
Hinzu kommt, dass Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Jedes Jahr strömen rund 2 Millionen Menschen neu auf den Arbeitsmarkt.
Wer in Indien umgerechnet mehr als 280 Euro verdient, der zählt hier schon zu den am besten verdienenden 10%. Das Gehalt hier ist also offensichtlich sehr niedrig. Es gibt zu wenige Jobs und die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Wir haben hier also eine Situation von chronischer Unterbeschäftigung. Chronischer und erheblicher Unterbeschäftigung.
Es ist eine Lebenswirklichkeit, die sich auch durch die Familiengeschichte der Maxwells zieht. Rose Maxwell kann ihren Kindern im Süden Indiens zwar Bildung ermöglichen, ein Job aber lässt sich nicht herbeizaubern.
Niemand hatte ein zuverlässiges Einkommen. Mein Mann hatte einen Job am Hafen, aber das war nichts Permanentes. Und als unsere Söhne geheiratet haben und ihre eigenen Kinder hatten, wurde es noch schwieriger. Um eine Familie zu unterstützen, brauchst du zuallererst einen guten Job. Aber so etwas schien es hier nicht zu geben.
Rose Maxwells Söhne versuchen es zunächst in Indien, dann in den Golfstaaten und am Ende sogar in Großbritannien. Jedes Mal geben sie privaten Agenturen Geld für die Vermittlung. Sie nehmen Kredite auf, die sie nur schwer abbezahlen können. Bis sich mit Israel eine lukrative Möglichkeit auftut, als über 1.500 Dollar im Monat locken.
Ihnen wurde ein gutes Gehalt versprochen. Deshalb sind sie gegangen. Wir hatten viele Schulden und Probleme und sie mussten uns alle über Wasser halten.
Nibin und Nivin Maxwell melden sich bei einem privaten Vermittler. Überall tauchen damals Anzeigen auf, in denen Arbeiter für Israel gesucht werden. Hindus only steht in einer dieser Anzeigen. Nur Hindus werden in diesem Fall gesucht, keine Muslime. Die Maxwells sind christlich. Sie kratzen noch einmal Geld für eine Arbeitsvermittlung zusammen und fliegen im Dezember dann endlich nach Israel zum Arbeiten. Und obwohl das Arbeiten in einem umkämpften Land seinen Bruder das Leben gekostet hat, ist der andere heute ausgerechnet wieder in Israel. Nevin lebt in einer WG im Süden von Tel Aviv. Er ist auf der Suche nach einem neuen Job. Nach dem Tod seines Bruders Nevin, mit dem er sich fast den gleichen Namen teilt, ist er zunächst mit dessen Leiche zurück nach Indien geflogen. Dort trägt er seinen Bruder zu Grabe, organisiert die Papiere, nur um ein paar Wochen später wieder Richtung Israel aufzubrechen.
Ich bin lieber hier als in einem anderen Land, weil ich hier meinen Bruder verloren habe. Wir sind damals zusammen hierher gekommen. Woanders würde ich ihn noch mehr vermissen. Ich vermisse meinen Bruder sehr. Egal, was ich mache, ich frage ihn immer um Rat. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist bei mir.
Doch während Nevin sich hier in Israel aufgehoben fühlt, sorgt sich seine Mutter, tausende Kilometer weit weg, heute mehr denn je um ihren noch lebenden Sohn.
Especially my mother, she's much more nervous than anyone else. She needs to be make me safe.
Ein Arbeitsangebot auf einer Farm in der Nähe des Gazastreifens hat er deshalb abgelehnt. Zu gefährlich. Bei seinem letzten Job auf einer Farm im Zentrum von Israel habe er nicht den vereinbarten Lohn bekommen, sagt Nevin. Asiya Ladizhinskaya, deren Organisation sich für die Rechte von Arbeitern in Israel einsetzt, hört das oft.
Bei uns gehen Beschwerden ein, dass die Arbeiter dazu gezwungen werden, 5 oder 6 Tage in der Woche zu arbeiten, manchmal sogar 7 Tage. Und wenn man dann die Stunden berechnet, bekommen sie nicht den Mindestlohn, den sie eigentlich kriegen sollen.
Die schlechten Arbeitsbedingungen seien ein grundsätzliches Problem in der Landwirtschaft. Solche Beschwerden hätte sie auch oft von den palästinensischen Arbeitern aus dem Westjordanland und Gaza bekommen. Von den ausländischen Arbeitskräften hört Asiya Ladizhinskaya auch, dass oft die Standards für die Unterkünfte nicht eingehalten werden.
Viele kommen zu uns und berichten, dass sie keine Klimaanlage in den Unterkünften haben oder keine Privatsphäre, weil zu viele Menschen in einem Raum untergebracht sind.
Trotzdem, sagt Nevin, die Arbeitsbedingungen und der Lohn in Israel seien besser als das, was ihn zu Hause in Indien erwarte oder das, was er und sein Bruder in den Golfstaaten erlebt hatten.
Was sollen wir tun? Das ist nun mal unser Leben. Um unsere Familien zu unterstützen, müssen wir viel aushalten. Wir verlassen unsere Familien, unsere Freunde, alles.
Nevin hat zu Hause in Indien 2 Kinder. Sie wachsen ohne ihn auf. Auch sein Bruder wäre zum 2. Mal Vater geworden. Seinen Sohn, der wenig später geboren wird, konnte er nie kennenlernen. Nevin wollte, dass er Kemel, übersetzt Engel, heißen würde. Doch zu Hause nennen den Neugeborenen alle nur kleiner Nevin, nach seinem verstorbenen Vater. So oft wie es die Arbeit zulässt, telefoniert Nevin mit seiner Familie zu Hause in Indien. Mit seiner Mutter Rose Maxwell, seinem Vater, mit seiner Frau, den Kindern und auch den Kindern seines verstorbenen Bruders, für die er jetzt auch sorgen muss.
Wo bist du, mein Kind? Gib mir mal ein Küsschen.
Tausend Kilometer entfernt küsst ein kleines indisches Mädchen den Handybildschirm und der Vater in Israel lächelt.
Das war der Hintergrund. Inder, ja, Palästinenser, nein. Israel holt ausländische Billiglöhner. Von Sophie von der Tann und Annette Kammerer. Redaktion Ursula Welter.